Seltsam sichtbar.
Der Brand-Marketing-Podcast mit Kadi
und Annika. Kadi, wusstest du schon, dass jeder 10. deutsche Internetnutzer schon ein Produkt aus einer Spam-Mail bestellt hat?
Nein, wusste ich nicht.
Jeder 10.
Ja, das ist erstaunlich viel.
Ich wollte gerade sagen, das ist mehr, als ich gedacht hätte.
Ja, also eigentlich bin ich ja davon ausgegangen, dass so 0,05% der Menschen überhaupt auf die Idee kommen, eine Spam-Mail zu öffnen und was anzuklicken. Aber dass jeder 10. schon mal was aus einer Spam-Mail gekauft hat, ist krass.
Es kommt halt auch drauf an, wie gut die geschrieben sind, die E-Mails, ne?
Ja. Aber es ist schon faszinierend.
Das ist... ja. Ich habe mir für heute ein Thema ausgesucht, weil wir hatten schon lange keinen psychologischen Effekt mehr. Und deswegen habe ich mir heute den Endowment-Effekt, also den Besitztumseffekt, als Thema ausgesucht.
Okay.
Der Endowment-Effekt besagt, dass eine Sache uns umso wertvoller erscheint, sobald wir sie besitzen.
Ja.
Teilweise reicht es schon aus, wenn wir irgendwie ein Produkt in die Hand nehmen. Der gefühlte Besitz steigert den Wert und den Wunsch, das wirklich haben zu wollen.
Ah, okay.
Und das macht uns natürlich extrem anfällig für Manipulation. Ne? Entdeckt hat diesen Effekt tatsächlich ein amerikanischer Verhaltensökonom. Das Ganze baut auf eine Theorie von Daniel Kahnemann, von dem ich ja relativ viel auch immer lese. Und spielt so ein bisschen auch mit der Verlustangst, ne? Ich würde sagen, dass es einer der Effekte ist, die im Alltag zu häufig unterschätzt werden.
Ja.
Obwohl sie eine enorm große Rolle spielen können.
Klar.
Also wir kennen das ja alle, dass Menschen einen Wert einer Sache überschätzen, sobald sie sie besitzen. Ich denke, das bekannteste Beispiel sind Immobilien. Jeder kennt jemanden, der 10, 20, 30, 40 Jahre in seinem Haus gelebt hat und dessen Wert einfach aufgrund dessen, dass es sein Haus ist, tatsächlich sehr viel höher einschätzt, als der tatsächlich Verkehrswert ist, ne? Also es gibt ja total viele Leute, die sagen so, oh, aber mein Haus gebe ich aber nicht unter 1 Million her und denen ist eigentlich scheißegal, was das rein sachlich gesehen für einen Wert hat, weil einfach der emotionale Wert so viel höher ist.
Ja.
Na, weil die eigenen 4 Wände natürlich unfassbar emotional aufgeladen sind. Da sind ja nicht nur Möbel drin, da sind die ganzen Geschichten drin und da hast du deine Kinder aufgezogen und dann willst du natürlich vielleicht auch eher nicht hören, dass es vielleicht 300.000 weniger Wert hat. Aber das ist dir dann einfach egal, weil du gibst es dann trotzdem nicht her unter deinem ideellen Wert.
Ja, es ist doch genauso, wie wenn du dein Auto verkaufen willst. Also wie viele Leute kenne ich, ne, die dann sagen, so, ich verkaufe jetzt mein Auto und rechnen einfach damit, dass sie da noch extrem viel Kohle für bekommen, weil das ist ja noch voll gut, ne, und das hat ja immer gute Dienste geleistet. Und dann gehen sie dann los und wollen es verkaufen und dann ist es, die denken, sie kriegen vielleicht 10.000 noch dafür. Ja, und jeder Autoverkäufer so, ja, 2.000 kriegst du vielleicht noch, mehr gebe ich dir nicht. Und dann brechen sie da halb in Tränen aus, weil sie denken, sie können sich von den 10.000 ja schon, das ist ja dann schon mal ein gutes Drittel von dem Preis vom neuen Auto. Ja, dann ist es eben vielleicht doch nur ein Zehntel, was dann überbleibt.
Ja, das ist tatsächlich auch ein schönes Beispiel. Und wie ich auf den Effekt gekommen bin tatsächlich, wir hatten vor kurzem über IKEA gesprochen.
Ja.
Über die IKEA Hotdogs. Der Besitztumseffekt wird auch oft IKEA-Effekt genannt, weil im Endeffekt IKEA das Gleiche mit dem Zusammenbau von Möbeln macht. Also wenn du ein Möbelstück selbst zusammengebaut hast, ne, irgendwie, keine Ahnung, im Angesicht deines Schweißes und deiner schwindenden Nerven, dann ist dieses Möbelstück danach für dich viel wertvoller, als wenn du das zusammengebaut gekauft hättest. Weil du so ein bisschen aus dem Massenprodukt eigentlich ein Einzelstück machst, weil es steckt deine Lebenszeit drin. Und die ist wertvoll.
Und dein Schweiß und dein Blut, ne? Genau. Dann, wenn du improvisiert hast, ne, diese eine Lücke, die da eigentlich nicht sein sollte, aber die, weil du es nicht fertig gebracht hast, es vernünftig zu machen, jetzt da ist, die hat halt Persönlichkeit. Du warst zwar eigentlich nur unfähig, aber das ist jetzt Persönlichkeit.
Ja, das, und also ich finde, wie krass dieser Effekt im Alltag uns bestimmen kann. Das kennt, glaube ich, jeder. Jeder kennt Leute, die nichts wegwerfen können. Mhm. Die immer sagen so von wegen, ja, wer weiß, ob man das noch brauchen kann. Oder ey, das hat damals aber viel Geld gekostet und so weiter. Ja, alles wahr. Und diese Menschen horten dann eigentlich jede Menge Dinge und Zeugs, das sie eigentlich, die sie gar nicht brauchen.
Ich bin mit so jemandem verheiratet. Ich weiß, wovon du redest. Ich selber besitze fast nichts und die ganze Bude ist vollgestellt mit Zeug von meinem Mann. Und der Dachboden und der Keller und der Anhänger. Und mein Schwiegervater räumt auch schon seinen Scheiß mit hier hin.
Das Ding ist aber, dann kann dein Hausjurist tatsächlich gar nicht groß was dafür, weil es ist ja ein psychologischer Effekt. Also es hat ja wirklich Auswirkungen im Gehirn. Und ja. Es gibt tatsächlich Studien, in denen haben Hirnforscher wirklich nachweisen können, dass wenn du Dinge wegschmeißt, dass das genauso Schmerzen auslöst, wie wenn du hinfällst oder so. Also es ist wirklich so, dass im Gehirn das quasi Schmerzen ausgelöst werden. Das heißt, es tut weh, Dinge wegzuschmeißen oder Dinge hergeben zu müssen, die davor in deinem Besitz waren. Das ist ein Verlust.
Ja.
Ja, und das ist teilweise auch, also klar, es wirkt sich bei jedem ein bisschen anders aus, aber es wirkt sich sogar darauf aus, wenn wir Dinge verkaufen. Also es ist nicht nur dieses Wegwerfen. Selbst wenn wir Dinge verkaufen und dafür den Gegenwert, also meistens wahrscheinlich dann Geld, bekommen, trauern wir trotzdem, keine Ahnung, dem alten klapprigen Auto nach oder dem alten Küchenbuffet-Schrank oder sonst was. Ja. Obwohl wir dann vielleicht beim Verkauf echt noch einen guten Gegenwert für bekommen haben.
Mhm. Ja, ich weiß nicht, hast du das vielleicht auch schon mal bei dir mit den Texten gehabt? Also ich habe es tatsächlich auch schon gehabt, wenn ich irgendwie ein Logo entwickelt habe und ich fand das richtig cool und dann hat das der Kunde dann hinterher bekommen. Ich habe alle Dateien rausgegeben und dann war es das vom Kunden. Und jetzt ist man da so, das war jetzt schon irgendwie cool. Ich würde da ja gerne selber was mitmachen. Es ist jetzt voll ärgerlich. Man könnte jetzt das noch und das noch. Bah.
Ja, doch. Ich habe das, glaube ich, bei zwei Kunden extrem, wo mir das aufgefallen ist, dass ich so dermaßen stolz auf diese Projekte bin, die da draus entstanden sind oder auf das Endergebnis, was dabei rumgekommen ist. Und das war wirklich wochenlang Arbeit. Letztendlich, bis das Ganze dann technisch umgesetzt war, hat es Monate gedauert, in denen du immer wieder irgendwie mit den Leuten in Kontakt warst. Und das Ding ist halt irgendwie, okay, es ist jetzt seine Webseite und es ist sein Thema und seine Positionierung, sein Branding, sein alles. Ja. Und trotzdem ist es irgendwie immer noch mein Baby.
Ja, es ist jetzt deine Website, ne?
Ja, also ich freue mich, dass er natürlich auch mega damit zufrieden war und so weiter, aber trotzdem ist es irgendwie auch mein Baby. Also ich gucke mir das immer wieder teilweise noch an und denke dann so, ach, ist das schön geworden.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das kann ich halt auch sehr gut. Oder wenn man dann fertig ist und dann so, man könnte jetzt aber hier noch und da und wenn der Kunde jetzt wiederkommt, dann kann man da noch richtig cool drauf aufbauen. Vielleicht sollte man da noch mal weiter dran arbeiten. Wieso merkt er das nicht? Wieso will der jetzt nicht noch die Visitenkarte damit haben? Wieso will der jetzt nicht noch was anderes damit? Weil es ist doch voll toll.
Es ist aber natürlich auch klar, ne, dass man bei sowas krassem wie dem Endowment-Effekt das natürlich auch wunderbar nutzen kann, um Leute zu manipulieren. Und das passiert tatsächlich relativ häufig. Eines der bekanntesten Beispiele ist tatsächlich das Autohaus.
Ja.
Ne?
Probefahrt.
Du bekommst ja nicht nur die Probefahrt, es geht schon dabei, also damit los, dass du den Schlüssel bekommst. Und der Schlüssel ist ja psychologisch gesehen das Symbol für den Besitz, ja. Mhm. Du bekommst den Schlüssel, der gibt dir den Schlüssel und sagt, setz dich doch schon mal ins Auto, ich komm gleich. So, ne? Mhm. Später dann die Probefahrt. Und es ist tatsächlich so, sobald du den Schlüssel wieder hergeben musst, könnte man per Hirnscan nachweisen, dass das Schmerzzentrum in deinem Gehirn aktiviert wird. Weil du unbewusst das Auto schon längst einfach behalten willst und diesen Schlüssel wieder herzugeben, also dein Auto wieder abzugeben, wirklich das Schmerzzentrum aktiviert. Machen allerdings nicht nur Verkäufer im Autohaus, sondern im Endeffekt jeder Händler, der so ein bisschen was irgendwie auf dem Kasten hat, kann das machen. Ne? Der lässt dich, der gibt dir ein Produkt in die Hand und das ist scheißegal, ob das ein neues Handy ist oder eben der Autoschlüssel oder ein schickes Kleid oder eine Markenhandtasche. Und er sagt, ey, hier, guck mal, ne, nimm's mal in die Hand und fass es mal an. Oder bei Klamotten, probier sie mal an oder probier irgendwelche Gegenstände mal aus.
Ja.
Und das machen die ja nicht aus Jux und Tollerei, weil sie wollen, dass du irgendwelche Sachen anfasst, sondern das machen die, weil du dann feststellst, okay, das fühlt sich haptisch, fühlt sich das gut an. Oder das Kleid, das steht mir. Und du hast es ja schon an. Dann das wieder auszuziehen und abgeben zu müssen, das machen dann die meisten Leute tatsächlich nicht.
Ja. Ja, gut, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Und das zeigt auch dann wieder, ne, wie wichtig teilweise auch die Verpackungen sind, wenn man jetzt mal so dieses Haptische bedenkt. Ne? Eine richtig geile Verpackung, wenn du im Supermarkt bist und hast irgendwie, und sei es halt nur jetzt, gehen wir mal wieder auf die Marmelade, die hatten wir schon lange nicht mehr. Aber alleine schon, du gehst in den Supermarkt und du hast da so ein Marmeladenglas. Das Glas an sich hat erstmal schon eine besondere Form. Dann ist da vielleicht so ein richtig schönes Papieretikett drauf, wo vielleicht so ein bisschen die Schrift noch ein bisschen geprägt ist. Da vielleicht noch so ein schöner Gold- oder Glanzeffekt drauf ist. Das Papier selber ist dick und fühlt sich so ein bisschen rau und natürlich an. Das ist die Marmelade, die schreit ja schon, ich bin gesund, ich bin toll, du musst mich essen. Die stellst du dann ja kaum noch wieder zurück ins Regal, wenn du sie einmal in der Hand hast.
Also du merkst, es geht mit jedem Produkt.
Ja.
Und oft brauchst du noch nicht mal ein Produkt, weil wenn wir schon am Beispiel irgendwie des Einkaufens sind, Coupons, Treuepunkte.
Mhm.
Was sind denn Treuepunkte? Die Dinger selber haben nicht wirklich einen Wert. Oft ist es so, dass du mit der Zuzahlung ja selber eigentlich, ja, fast schon das bezahlst, was das Ding wert ist. Trotzdem animieren dich Treuepunkte zu noch mehr Ausgaben.
Mhm.
Weil du brauchst ja mehr Punkte.
Ja.
Und deswegen gibst du dann tatsächlich mehr Geld aus, als du eigentlich bereit warst. Und hättest dir so gesehen mit dem, was du gespart hättest, wenn du nicht die Punkte gesammelt hättest, das Produkt auch einfach so kaufen können, ganz ohne Treuepunkte.
Mhm.
Und oft ist es ja auch so, ich weiß gar nicht, was man da bei diesen ganzen Heftchen immer irgendwie gewinnen kann oder sich mit den Treuepunkten dann holen kann. Oft ist es ja so, dass das teilweise, also es sind ja Sachen, die braucht jetzt niemand zwingend, weil wenn jetzt jemand zwingend, keine Ahnung, ein Salatbesteck braucht, dann gehe ich davon aus, dass er sich das schon längst gekauft hätte.
Ja, aber wobei, man kann es mit Strategie machen.
Aber also in dem Moment, wo du 20 Punkte irgendwie hast und dein Heft ist voll oder 100 Punkte oder was weiß ich und dein Heft ist voll, kannst du diese Punkte nicht einfach wegschmeißen, weil du weißt, das ist ja viel wert, vermeintlich. Und dann holst du dir halt das Salatbesteck und hast aber keine Ahnung, wie viel mehr Geld ausgegeben, weil du jetzt, keine Ahnung, bei Rewe Treuepunkte gesammelt hast, anstatt im Discounter einzukaufen.
Ja, mal abgesehen davon, dass du dann plötzlich 3 Salatbestecke zu Hause liegen hast, weil das Neue war jetzt nicht nötig. Du hattest eins und hattest Ersatz.
Ja. Und deswegen liebe ich diesen Effekt so, weil der schon einer ist, wo du so viele Anwendungsbeispiele wirklich aus der Praxis kennst, die uns tagtäglich begegnen. Du musst ja nicht nur ein Auto kaufen, du musst nur in den Supermarkt, du wirst überall an der Kasse gefragt, ob du Treuepunkte oder sonst was möchtest. Oder auch die Coupons.
Ja, aber theoretisch, korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber das ist ja im Prinzip, kannst du den Effekt ja auch wahnsinnig gut für das Marketing nutzen, wenn du eine Dienstleistung verkaufen willst. In dem Moment ist es ja nur eigentlich, du kannst den Leuten ja nicht die fertige Leistung irgendwie vor die Nase halten. Das geht nicht, es gibt ja nichts zum Anfassen. Aber was ja funktionieren müsste, wäre dann doch eigentlich, denen im Prinzip schon so eine Geschichte zu erzählen, die Vorstellung in den Kopf zu pflanzen, wie es ist, wenn sie die Dienstleistung haben. Das müsste das dann doch auch sein, oder ist das schon wieder ein anderer Effekt?
Ja. Oder was auch wunderbar funktioniert, sind so Sachen wie irgendwie Probe-Abos, Probemonate oder ähnliches. Und das machen ja auch total viele Dienstleister. Dass du irgendwie eine Dienstleistung, die auf Retainer-Basis angeboten wird, wo du dann wirklich quasi ein Abo-Modell hast und monatlich für bezahlst, dass du die ersten 4 Wochen zum Beispiel umsonst bekommst. Und wenn du dann die Dienstleistung schon hast, die dann wieder hergeben zu müssen, na, da kickt dann wieder richtig schön der Endowment-Effekt.
Ja, nee, das stimmt.
Nee, es ist ja auch, das hatten wir, glaube ich, schon mal in der Folge, wo ich das, glaube ich, schon mal erwähnt hatte, dass Verluste uns viel Ärger triggern als Gewinne.
Mhm.
Also wenn du etwas bekommst, ist das schön und gut, aber noch schlimmer, also noch krassere Auswirkungen hat es, wenn man dir was wegnimmt.
Ja. Ja, wahrscheinlich kommt daher auch so in Verkaufsgesprächen, wenn man jetzt mal so Richtung Verkaufspsychologie und klassische Verkaufsgespräche geht, dieses, stell dir vor, du hast das und das, oder stell dir vor, du liegst jetzt am Strand, ne? du hast jetzt hier irgendwie den Flug gebucht, jetzt liegst du am Strand, alles ist schön, bist da entspannt, und jetzt stell dir vor, du buchst den Flug nicht. Und du stehst jetzt zu Hause auf Arbeit im Stau, auf dem Weg zur Arbeit im Stau. Du willst doch diesen Urlaub buchen. Du willst doch nicht im Stau stehen.
Ich sehe, du hast das Prinzip verstanden.
Ah, sehr
deswegen
gut.
Liebe ich diesen Effekt so, weil du kannst den auf so viele verschiedene Art und Weise anwenden. Also du brauchst kein physisches Produkt, wo du sagst, ey, hier, fass das mal an. Natürlich, wenn du physische Produkte hast, macht's natürlich ultra Sinn. Mhm. Weil alles, was du irgendwie anfassen kannst, was irgendwie haptisch ist, was du fühlen kannst und so weiter, ist natürlich nochmal irgendwie krasser. Aber trotzdem kannst du es immer irgendwie anwenden, und zwar egal, was du verkaufst.
Mhm. Nee, das ist wirklich ein echt schöner Effekt. Und das ist, ich merke halt, wie bei mir so das Kopfkino angeht, was ich den Leuten so erzählen kann, um diesen Effekt auszulösen, alleine zu meinem Thema. Das ist, ich gehe jetzt mal davon aus, oder ich hoffe jetzt, dass bei unseren Zuhörern auch direkt schon mal das Kopfkino angeht an der Stelle und dass ihr jetzt auch alle schon richtig coole Ideen habt. Und mich würde das mal wahnsinnig interessieren. Zum einen kann man mittlerweile bei Spotify, glaube ich, Kommentare abgeben. Also, wie euch eine Folge gefallen hat, da gibt's mittlerweile in der App was, dass man da Text reinschreiben kann. Probiert das doch gerne mal aus und schreibt uns da vielleicht mal rein, wenn das an der Stelle so möglich ist, wie ich das gerade vermute. Was für Sachen euch jetzt gerade durch den Kopf gehen an der Stelle? Welche Ideen kommen euch bei diesem Effekt? Wo ist er euch schon mal begegnet oder wo könntet ihr ihn in eurem Business nutzen?
Das würde mich tatsächlich auch interessieren.
Ja. Alternativ könnt ihr uns natürlich auch, was weiß ich, hier unter der Podcast-Folge bei uns auf der Website seltsam-sichtbar.de könntet ihr natürlich auch einfach dann in die Folge reingehen und da einen Kommentar schreiben.
Ihr könntet tatsächlich auch, das würde mich nämlich auch mal interessieren, gerade bei denen, die wirklich Produkte verkaufen. Der Endowment-Effekt ist ja natürlich nicht nur was man im Marketing nutzen kann, sondern es ist natürlich auch was dazu führen kann, dass man etwas nicht verkauft bekommt. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Kugelschreiber hast und also ne, dein Kunde hat jeder hat einen Lieblingskugelschreiber. Mhm. Ohne Spaß, jeder hat einen Lieblingskugelschreiber, der irgendwie besonders gut vom Grip her ist, der gut in der Hand liegt, der angenehm schreibt, ohne irgendwie zu kratzen. Und wenn du jetzt bei dem klingelst und der hat seinen Lieblingskugelschreiber und dadurch, dass es seiner ist, ist der Wert dieses Kugelschreibers automatisch höher und du versuchst dem jetzt einen Kugelschreiber zu verkaufen. Selbst wenn der Kugelschreiber besser ist, hat er diesen emotionalen Wert nicht. Das heißt, selbst wenn er wirklich objektiv gesehen eleganter aussieht, was weiß ich, irgendwelche ergonomischen Formen hat und deswegen logischerweise besser in der Hand liegt, kann es trotzdem sein, dass der Kunde den nicht kaufen wird, weil der emotionale Wert für seinen Kugelschreiber, den er schon hat, einfach höher ist. Das ist natürlich was, wo du auch als Verkäufer dann drüber stolpern kannst und wo es dann logischerweise auch passieren kann, dass du was nicht verkauft bekommst, weil der Kunde bei den Produkten, die er schon mal gekauft hat, automatisch den Wert als höher bemisst. Also das würde mich tatsächlich auch interessieren, wie häufig das bei euch, liebe Zuhörer, schon vorgekommen ist, dass jemand was nicht gekauft hat, obwohl das Produkt, das er hat, rein objektiv betrachtet schlechter ist, was der Kunde aber nicht wahrhaben wollte.
Ich kenne sofort ganz viele Beispiele. Ich muss direkt ans Logo denken, wenn so ein Unternehmen ja oder so ein Unternehmer hat halt sein Logo, das er jetzt vielleicht auch schon seit 10, 15 Jahren hat. Es funktioniert nirgendwo mehr. Es ist komplett veraltet. Es sieht, jeder findet es hässlich. Und es funktioniert weder auf Social Media irgendwie vernünftig, noch dass es auf der Website in der mobilen Ansicht gescheit funktioniert. Eigentlich hat die Person auch nicht mal eine Vektordatei von dem Logo, sondern nur eine JPEG-Datei. Das heißt, irgendwie das mal auf ein Plakat zu legen, ist schon nicht möglich. Oder es irgendwo ohne Hintergrund einzufügen, dass man nicht immer den weißen Hintergrund dahinter hat, wenn du es auf einem Social-Media-Beitrag zum Beispiel draufsetzt. Nichts davon funktioniert, aber er will sich trotzdem nicht von dem Logo trennen oder kann sich trotzdem nur extrem schwer von diesem Logo trennen, weil es einfach schon immer da war und weil es seins ist. Und egal, wie viel Aufwand es macht, das Logo zu benutzen, es ist halt einfach da.
Ich habe tatsächlich vor kurzem mit einer Kundin gesprochen, wo ich dich auch involvieren wollte bezüglich neues Logo. Das hatte ich dir gar nicht erzählt, fällt mir gerade ein. Das Logo hat die Tochter gezeichnet.
Ah.
Dementsprechend sieht das aus, ne? Aber glaub mal, wenn die Tochter dir ein Logo zeichnet und du hast dieses Logo seit der Gründung, jetzt seit zig Jahren, das wird die nicht mehr ändern. Ich habe es versucht, aber... Ja. Das kannst du natürlich voll vergessen. Wenn die Tochter das gezeichnet hat, ist halt einfach der emotionale Wert einfach unfassbar hoch.
Ja, aber andererseits, wenn du das weißt, jetzt in Hinsicht auf Logo oder auch in Hinsicht auf den Kugelschreiber, wenn du das aber weißt, dann kannst du dir natürlich auch entsprechende Strategien zurechtlegen, wie du die Leute vielleicht trotzdem überzeugt bekommst.
Das kannst du natürlich. Also entscheidend dafür ist dann im Endeffekt, dass du dir überlegst, welchen Wert das Produkt, das der Kunde schon hat, für ihn hat, und wie du ihn davon überzeugen kannst, dass dein Produkt einen höheren Wert hat gegenüber dem, was er schon hat. Dafür musst du aber genau wissen, was der Kunde mit seinem Sitz verbindet. Also gerade zum Beispiel anhand der Immobilie musst du verstehen, dass er da seine Kinder aufgezogen hat, dass da, was weiß ich, vielleicht hat er da drin gewohnt, während er geheiratet hat, während das erste Kind auf die Welt gekommen ist, während das erste Kind laufen gelernt hat, etc., etc., etc.
Hochzeitsfeier, Geburtstage.
Genau. Und das
schöne Erlebnisse.
Das sind Dinge, die du bedenken musst und die du als Basis irgendwo auch für deine Argumentation nutzen musst, wenn du diesem etwas verkaufst und wo du vielleicht auch je nach, das ist jetzt vielleicht auch dann wieder zu ausschweifend, weil das kommt dann tatsächlich wieder auf die Zielgruppe an. Es gibt auch Zielgruppen, denen man wirklich sagen kann, wenn man jetzt zum Beispiel Makler ist, dass man sagen kann, ey, ich verstehe das, ne, weil da ist dieses und jenes und das alles drin passiert, da hängen eine Menge Erinnerungen dran, aber für diese Erinnerungen zahlt kein Käufer.
Ja.
Weil der möchte selber Erinnerungen sammeln.
Eben.
Und er ist nicht bereit, keine Ahnung, eine Million für ein Haus auszugeben, das eine halbe Million wert ist, nur weil du da drin, keine Ahnung, Kindergeburtstage gefeiert hast. Mal überspitzt gesagt. So kannst du natürlich nicht mit jedem sprechen. Das ist dann wieder die Frage der Zielgruppe, ne? Wie die Leute so ticken. Da muss man dann auch unterschiedlich behutsam rangehen. Aber man muss auf jeden Fall immer sich die Mühe machen, nachzuvollziehen, was der Kunde mit seinem Besitz verbindet und warum ihm das so viel wert ist. Und dann hast du tatsächlich ganz gute Chancen.
Ja, tatsächlich ist ja auch so diese Sache, die Leute setzen sich ja meistens nicht hin und sagen, das Haus ist so viel wert, weil da der Kindergeburtstag drin gefeiert wurde, sondern das Haus ist so viel wert für ihn emotional natürlich, was ist wegen dieser Geburtstagsfeiern, aber er wird es ja immer mit irgendwelchen anderen Sachen begründen, ne? Das ist, Fundament ist total toll oder hier der Keller oder da ist irgendwie was ganz Besonderes im Baustil oder was weiß ich, die Fenster sind gerade neu gemacht. Irgendwelche Argumente wird der finden, die das Ganze auch vom Wert her argumentieren, auch wenn es nicht im Bruchteil so viel wert ist, wie er sich das dann einreden mag.
Das ist tatsächlich wahr.
Das kennt man ja aus anderen Sachen ja auch, ne? Das ist, wir Leute kaufen ja nicht, weil irgendwie Zahlen, Daten, Fakten, sondern wir kaufen ja wegen Gefühlen und begründen dann hinterher unseren Kauf mit Zahlen, Daten, Fakten. Und genau, umgekehrt so ist es halt genauso.
Ich finde einfach, je mehr ich über diesen Endowment-Effekt nachdenke, desto geiler finde ich den einfach. Das geht mir aber jedes Mal so, weil wir kennen alle Leute, die irgendwie sagen so von wegen so, boah, das kann ich doch nicht wegschmeißen oder so. ich kenne auch teilweise so halbe Messis. Also das sieht's jetzt nicht so aus wie bei einem Messi, aber einfach Leute, die einfach nichts wegwerfen können.
Mhm.
Wo sich alles im Keller, auf dem Dachboden und so weiter überall stapelt, immer mit der Begründung von wegen, das ist ja noch gut oder das kann man noch brauchen oder das hat mal so und so viel Geld gekostet und wenn sie es dann wenigstens verkaufen würden, wäre es ja in Ordnung, aber das machen sie ja auch nicht, weil sie sich nicht davon trennen können.
Nee. Ich weiß nicht, habe ich euch mal die Geschichte erzählt habe mit meinem Schwiegervater, der dann hatten sie wieder am Haus ein bisschen was zu machen oder wollten eine Gartenhütte bauen und dann fuhr er los zum Baumarkt und kaufte sich Dachpappe, weil er konnte seine Dachpappe nicht finden. Und war sich so sicher, er hätte noch welche gehabt. Dann wird die Gartenhütte neu gemacht, ne, und anschließend, er bringt die Dachpappe auf den Schuppen, hat er so einen kleinen Dachboden, er bringt die Dachpappe, die neue, auf den Dachboden von dem Schuppen und so, oh, ich habe meine alte Dachpappe gefunden. Ein halbes Jahr später, mein Schwiegervater, ich habe neue Dachpappe gekauft, ich brauchte jetzt hier was fürs Vordach. Ich so, wie, du hast neue Dachpappe? Ja, ich habe die alte nicht gefunden. Ich hatte keine mehr. Ich so, doch, hattest du. Ist da auf dem Dachboden von dem Schuppen. Egal, man kann nie genug Dachpappe haben.
Doch, kann man.
Ja, da oben ist alles. Da sind auch noch die Kinderfahrräder von seinen Söhnen und die City-Roller und alles, was die Kinder als Spielzeug früher gehabt haben, liegt auf diesem Ding.
Ich habe tatsächlich ein Beispiel aus der Praxis von mir selbst, was mir gerade mal so bewusst geworden ist. Und zwar ging es bei mir um eine Aktie. Ich hatte eine Aktie gekauft, auf die ich damals recht lange gespart hatte.
Ja.
Und die, ich weiß nicht, irgendwie durch meinen Kauf irgendwie, wie hätte es anders sein können, automatisch irgendwie an Wert verloren hat. Und die auf jeden Fall ist die immer weiter nach unten gerauscht und ich dachte die ganze Zeit so, boah, nee, ich kann die doch aber nicht verkaufen, weil ist es einfach, ich habe einen Anteil an dieser Firma und das fühlt sich ja schon irgendwie krass an, so wenn das eine der ersten Aktien war. Du hast einen Anteil an einem Weltkonzern quasi, ne? Das ist ja schon irgendwie, da kickt der Besitztumseffekt richtig.
Irgendwie ist dein Ton gerade weg, Kadi. Jetzt höre ich dich wieder.
Okay. Ja. Also, ne, du hast diese Aktie, die einem Weltkonzern oder von einem Weltkonzern, und das ist deins. Du hast einen Anteil an diesem Konzern. Da kickt der Besitztumseffekt natürlich so richtig. Und dann kam halt natürlich erschwerend dazu, dass dadurch, dass das Ding immer mehr an Wert verloren hat, ich immer da stand und dachte, ey, wenn ich das jetzt verkaufe, dann habe ich aber so und so viel Verlust. Das geht nicht, ich muss warten, bis die wieder mehr Wert hat.
Mhm.
Ist nie passiert. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass die weil ich mich nicht von ihr trennen konnte, die nächsten Monate und Jahre an noch mehr Wert verloren hat.
Ja.
So, das heißt, was lernen wir daraus? Hätte ich mich von dieser Aktie trennen können, hätte ich meinen Verlust minimieren können, habe ich nicht getan, habe die Aktie immer noch.
Solange du nicht irgendwann drauf zahlst.
Ist vielleicht irgendwann mal wieder irgendwas wert. Ja, komm. So, und das ist einfach, ne, dann bist du irgendwie zu stolz, diese Aktie zu verkaufen, weil du einfach das Gefühl hast, dass dieser aktuelle Marktpreis nicht den wahren Wert dieser Aktie widerspiegelt. Weil nicht nur, dass es sich für dich irgendwie geil anfühlt, dass du einfach einen Anteil an diesem Konzern hast, sondern du hast ja selber viel mehr Geld für ausgegeben und jetzt wollen die dich mit hier, keine Ahnung, ein paar Euro abspeisen.
Ja.
So. Das heißt, obwohl alle objektiven Indikatoren eigentlich ja besagen, dass der Verkauf eigentlich das einzig Logische wäre, um den Verlust zu minimieren, hältst du trotzdem dran fest und das kannst du nicht mehr irgendwie sachlich rechtfertigen.
Ja. Nee, ich denke, das war doch ein sehr gutes Schlusswort. Was lernen wir daraus? Verkauft euren Kram. Hortet nicht. Schon gar keine Aktien, die abstürzen.
Und wenn euch etwas irgendwie in die Hand gegeben wird von irgendeinem Verkäufer und ihr wollt das kaufen, überlegt, ob ihr das wirklich kaufen wollt. ob ihr das vorher auch schon immer haben wolltet oder ob das jetzt wirklich sein muss, wie, keine Ahnung, musst du jetzt das 300. Sommerkleid kaufen. Oder ob das vielleicht wirklich nur der Besitztumseffekt ist, weil ihr das gerade in den Händen hattet und eigentlich nicht mehr hergeben wollt.
Ja. Nee, sehr gut. Machtest du jetzt heute den falschen Slogan oder soll ich?
Your turn.
Okay, dann habe ich hier einen sehr schönen schon mal rausgesucht, denn Schnelligkeit ist unsere Stärke. Ferrari.
Von wem kommt das denn ursprünglich? Das kenne ich gar nicht.
Dolomien.
Echt?
Ja. Weil die Dolomien-Geschichten ja alle so schnell wirken. Ich meine zumindest, dass der kommt. Wenn ich da jetzt einen Fehler habe, tut es mir leid, aber ich meine, daher war der.
Okay, habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber ich weiß auch nicht, ob ich jemals Dolomien-Werbung gesehen habe.